Ich möchte uns alle ganz, ganz herzlich begrüßen, auch in dieser Morgenstunde. Wir hatten mit der Jugend am Freitag und am Samstag gestern schöne Zeit auch der Gemeinschaft gehabt und so bin ich wirklich von ganzem Herzen auch dankbar, dass Gott uns auch in dieser Zeit Möglichkeiten gibt, mit den jungen Menschen, ja, sich aus unterschiedlichen Orten zu treffen, diese Gemeinschaft zu pflegen. Das ist wirklich etwas, was ich persönlich, was glaube ich einige hier aus der Mitte in ihrer Jugendzeit eben nicht hatten. Und darum schätze ich das wirklich umso mehr auch. Wir befinden uns in der Vor-Osterzeit und in dieser Zeit gibt es allgemein, wie soll ich sagen, eine gewisse Tradition unter den Menschen, will ich so sagen, dass sie ja empfinden, in dieser Zeit zu fasten. Ich weiß nicht, ob das uns vertraut ist oder ob wir schon auch da einfach konfrontiert auch damit wurden. Und da wir morgen, ich sag mal, auch ein Gebets- und Fasttag halten wollen, so lag es mir einfach auf dem Herzen, jetzt auch über diesen Gedanken zu sprechen. Und es ist ja interessant, dass wirklich in dieser Vor-Osterzeit eben ja eine gewisse Tradition da ist und dass man in dieser Zeit vielleicht auf gewisse Speisen verzichtet, sozusagen etwas Gutes auch für den Körper auch tut. Und das ist, meine Lieben, einerseits vielleicht durchaus auch gut, ja, dass wir schon von dieser natürlichen Seite auch fasten. Die Ärzte sagen durchaus, dass es hier positive Effekte auch gibt. Aber wir wollen ja uns heute mit dem Thema Fasten auch beschäftigen und das Ganze doch aus biblischer Sicht auch betrachten. Und aus dem verlesenen Einleitungswort möchte ich einen Vers uns auch lesen, aus Zacharias 7, Vers 5. Da heißt es so: Rede zu allem Volk im Land und zu den Priestern und sage: Als ihr fastetet und Leid trugt im 5. und 7. Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr da für mich gefastet? Gott stellt durch den Propheten Zacharia dem Volk Israel diese Frage. Sie waren ja als Volk verbannt in die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre lang und hatten wohl auch dort diese Tradition gehabt, dass sie im 5. und im 7. Monat eben auch gefastet haben. Aber Gott stellt jetzt eine Frage: Habt ihr in dieser Zeit wirklich für mich gefastet? Und darum soll auch das Thema heißen: Ein Fasten für Gott. Nun, was bedeutet eigentlich Fasten? Fasten ist ja ein freiwilliger Verzicht auf Nahrung, auf das Tränken, auf das Essen. Und wenn wir so durch das Alte Testament auch durchgehen, wir haben einige Begebenheiten, die uns auch darüber berichten. Zum Beispiel wissen wir, als Mose auf den Berg gestiegen ist, um die 10 Gebote auch in Empfang zu nehmen, dann hat er 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Es heißt in 2. Mose 34, Vers 28, und er war 40 Tage und 40 Nächte dort bei dem Herrn und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die 10 Worte. So, etwas ganz Besonderes, ja, 40 Tage und 40 Nächte nicht gegessen und auch kein Wasser getrunken. Uns wird von Elia berichtet, uns wird von David berichtet, von Daniel wird uns auch berichtet. Meine Lieben, damals haben die Menschen nicht nur auf Speise, auf Trank verzichtet, sondern sie haben durchaus einen Leinensack angezogen, sie haben ihr Haupt eben nicht auch gesalbt und so das einfach zum Ausdruck ihr Fasten auch gebracht. Wenn jemand verstorben ist, so hat man auch üblicherweise dann gefastet. Sprich, man hat einfach ja dieses Leid, was man trägt, das hat man in dieser Art und Weise verarbeitet. Man ist mit diesem Leid einfach zu Gott gekommen, ja, und hat auf diese Art gefastet. Man ist aber auch vor großen Entscheidungen, vor denen man stand, auch da hat man ein Fasten angekündigt. Besonders, denke ich, ist uns als Bibelleser die Geschichte bekannt, als wird uns in Esther, in dem Buch Esther auch berichtet, als eben das Volk Israel auch in der Verbannung war und wie dann zu Zeiten des Königs Ahasveros, er hatte einen Berater gehabt, den Aman, und er hat die Juden gehasst. Und eines schönen Tages kommt er zum König, wirklich unter einem interessanten Vorwand, und er sagt, weißt du, es gibt in deinem Reich ein Volk, das sich deinen Gesetzen widersetzt und einen anderen als König anbetet als dich. Und Ahasveros war hier einfach sehr vertrauenswürdig, dem Haman auch gewesen, und hat ihm im Prinzip alle Freiheiten auch gegeben. Und Haman hat das Ganze verbunden mit der Freigabe des Königs, wirklich das ganze Volk der Juden auch zu töten. Und jetzt können wir uns vorstellen, in welcher Not sich das Volk Israel doch auch befand. Und als das Ganze auch eben verkündigt wurde, da heißt es in Esther 4, Vers 3, und in allen Ländern, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Säcken und in der Asche. Was aber der König Ahasveros nicht wusste, dass seine Frau, die Königin, eine Jüdin war. Und der Onkel von Esther, der Mardochai, er schickt ihr eine Nachricht. Und er sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, dass du persönlich vor den König trittst und für uns alle auch ein Wort einlegst. Und meine Lieben, jetzt ist es so interessant, auch diese ganze Geschichte zu betrachten im Zusammenhang, aber ich möchte es wirklich so kurz bloß einen Vers noch zitieren, Esther 4, Vers 16. Wie die Esther sich jetzt an Mardochai wendet mit einer Bitte. Und sie sagt so, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, indem ihr 3 Tage lang nicht esst und trinkt, weder Tag noch Nacht. Ich und meine Dienerinnen wollen auch so fasten. Und dann werde ich gegen das Gebot zum König hineingehen. Komme ich um, so komme ich um. Wir wissen, dass damals es so Sitte, Brauch war, dass ja, die Dienerschaft, auch die Königin, nicht einfach so vor den König erscheinen konnte, sondern nur, wenn der König tatsächlich einen gerufen hat. Und darum dieser Vers. Sie stand wirklich in großer Not, ihr persönliches Leben zu verlieren. Und sie geht aber trotzdem diesen Weg, weil sie die Not ihres Volkes auch sieht. Man hat gefastet, auch in Zeiten wo man Buße getan hat und sich vor Gott gedemütigt hat. Ich möchte uns zwei Schriftstellen hier anführen. Einmal aus 1. Samuel 7, Vers 6. Und da heißt es so, dass das Volk Israel, sie kamen nach Mizpa zusammen, schöpften Wasser, gossen es vor dem Herrn aus, fasteten an demselben Tag und sagten dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. Und dann aus Nehemia, das ist eben dann die Zeit, wo das Volk Israel, die Juden wieder aus der Verbannung zurück, auch nach Jerusalem gekommen sind. Nehemia 9, die ersten beiden Verse. Am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israel zusammen mit Fasten, mit Säcken bekleidet und Erde auf ihrem Haupt und sonderten den Samen Israels von allen fremden Kindern ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Wir wollen einfach mal diesen Gedanken im Hinterkopf behalten, werde noch etwas später auch darauf zurückkommen. Es ist interessant, dass zur Zeit Jesu die frommen Pharisäer zweimal in der Woche gefastet haben. Zum einen am Donnerstag und sie haben es so ausgelegt, das war dieser Tag, an dem Mose auf den Berg gestiegen ist, um die 10 Gebote auch zu holen, auf den Berg Sinai. Und der Montag, das ist der Tag, wo Mose von dem Berg auch herunterkam. Und diese zwei Tage waren damals für sie einfach ja, auch eine gewisse Tradition gewesen. Aber meine Lieben, wir werden ja gleich noch eingehen, dass der Herr Jesus das Fasten aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel auch gesehen hat. Dass nicht die Tradition wirklich im Vordergrund steht, sondern gewisse Beweggründe, die Motive auch unseres Herzens. Wenn ich nochmal vorab jetzt auf die Arten vielleicht des Fastens eingehen möchte, möchte so sagen, es gibt drei Arten. Es ist einmal das gewöhnliche Fasten. Da verzichten wir auf Speise, aber nicht auf das Trinken. Der Herr Jesus, er hat es persönlich so gehandhabt in Lukas 4, die Versuchung Jesu hier, die ersten beiden Verse. Da heißt es so, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn schließlich. Es heißt hier, er aß nicht 40 Tage und es hungerte ihn. Ja? Vom Trinken haben wir hier keinen Hinweis. Und dann haben wir dieses absolute Fasten, das ist wirklich der komplette Verzicht auf Speise und auch auf das Trinken. Und da haben wir zwei Begebenheiten. Zum einen, was wir eben hier schon auch gelesen haben von Esther, als sie wirklich drei Tage ja, gesagt hat, fastet für mich, Verzicht auf Essen und auch auf Trinken. Und dann auch, als Gott dem Saulus begegnet ist, und da lesen wir in Apostelgeschichte 9 von dem 8. Vers. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, und als er seine Augen öffnete, sah er niemanden. Da nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Und dann gibt es die dritte Art des Fastens, das ist dieses teilweise Fasten. Das finden wir in Daniel 10, Verse 2 und 3. Da heißt es so, zur selben Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckeren Speisen, Fleisch und Wein kam nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nie, bis die 3 Wochen um waren. Und ich glaube, diese Form, dieses teilweise Fasten, das ist, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft eher verbreitet ist, ja, was auch besonders jetzt vor Ostern auch angewandt wird. Aber nun, meine Lieben, wollen wir wirklich darauf eingehen, was hat eigentlich der Herr Jesus uns persönlich auch zu diesem Thema hinterlassen? Und wir wollen jetzt Matthäus 6 auch aufschlagen und hier einige Verse gemeinsam auch betrachten. Es ist ja hier ein Abschnitt auch der Bergpredigt, wo der Herr Jesus wirklich grundlegende Dinge auch der Nachfolge an seine Zuhörer auch weitergibt. Und er sagt dann so von dem ersten Vers, Matthäus 6, mal die ersten beiden Verse. Hier geht er zuerst auf die Almosen ein und er sagt so, gebt Acht auf eure Almosen, dass ihr sie nicht vor den Leuten gebt, damit ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr bekommt sonst keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor die Herb ausposaunen, wie die Heuchler es tun in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn gehabt. Jetzt gehen wir in Vers 5 und dann nimmt der Herr Jesus auf das Beten Bezug. Und wir werden merken, da ist genau das gleiche Schema, was der Herr Jesus auch über das Almosen sagt. Wenn du betest, sollst du nicht wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn gehabt. Und jetzt gehen wir von dem 16. Vers direkt zu dem Thema Fasten noch ein. Da heißt es so, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn gehabt. Ja, merken wir, genau die gleichen Prinzipien, die auf das Almosen geben, Bezug nehmen, das gleiche Prinzip, was der Herr Jesus uns zum Beten sagt, und das gleiche Prinzip wendet er auch auf das Fasten an. Meine Lieben, und hier ist mir besonders das kleine Wort wenn aufgefallen. Wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet. Nun, ich glaube, beten, das ist für uns das Natürlichste. Ja? Das ist ja die Verbindung, die wir zu Gott haben. So, wir können zu jeder Tag- und Nachtzeit kommen, in diesem Gebet zu Gott. Und für uns, denke ich, ist das Gebet sehr, sehr vertraut. Almosen geben, das heißt etwas Gutes tun, das ist uns auch vertraut. Ja? Das ist auch so ganz natürlich für uns als Nachfolger Jesu. Aber jetzt ist die Frage, wie vertraut ist uns tatsächlich das Fasten? Da heißt es nicht, wenn eine ganz, ganz große Ausnahme ist, ja, wenn eine ganz große Not kommt, fastet dann, ja, sondern der Herr Jesu reiht das Fasten in die gleiche, kann man sagen, Reihenfolge wie das Gebet und das Almosengeben. Für die Menschen damals war das Fasten so ganz, ganz natürlich auch gewesen. Was, glaube ich, wir in unserer Zeit wirklich verloren haben. Und weiter in dem 17. Vers heißt es so, wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Leuten zeigst, dass du fastest, sondern deinem Vater, der verborgen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wir haben hier eine interessante Verknüpfung, eigentlich bei allen drei Punkten, dass ein gewisser Lohn damit auch verbunden ist. Und wir verlieren sozusagen den Lohn, wenn ich so sagen darf, ja, wenn wir es irgendwie in die Öffentlichkeit tragen, Mensch, ich bete so viel oder ich habe jemand etwas gegeben, Almosen. Und genau das Gleiche wird hier jetzt auf das Fasten angewandt. Gott möchte nicht, dass wir eben vor den Menschen es irgendwie in dieser Art zeigen, was wir etwas so Besonderes angeblich tun. Und auf der anderen Seite ist hier wirklich diese wunderbare Verheißung, wenn wir in der richtigen Art und Weise fasten, dann wird Gott das Ganze auch segnen. Es ist ein Lohn dahinter auch. Es ist interessant, eine Begebenheit aus Matthäus 9, die uns vorlesen möchte. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Aber die Zeit wird kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Und dann heißt es so: Und dann werden sie fasten. Das heißt, für uns, meine Lieben, als Nachfolger, hat der Herr Jesus wirklich diese wertvollen Worte auch weitergegeben, dass das Fasten, das ist sozusagen mit seinem Kommen, ist jetzt nicht beiseite geschoben, sondern für uns als Nachfolger sollte es wirklich etwas ganz, ganz Natürliches auch sein. Aber meine Lieben, der Herr Jesus, er hat keine Regeln eingeführt, er hat nicht gesagt, einmal in der Woche, zweimal, einmal im Monat, das hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht irgendwie die Länge des Fastens bestimmt, ja? Sondern wir merken aus dem ganzen Zusammenhang, das muss Gott einfach jedem Einzelnen aufs Herz auch legen. Warum er fastet? Aus welchem Grund er überhaupt fastet und wie lange er das fastet und vor allem, wie er auch fastet. Meine Lieben, wann werden unsere Gebete erhört? Möchte ich mal so fragen. Unsere Gebete werden wir erhört, wenn wir nach dem Willen Gottes beten. Ist doch so, oder? Wenn unser Wille sich in den Willen Gottes sozusagen ergibt, verschmilzt, wenn wir uns Gott übergeben, dann erhört Gott diese Gebete. Meine Lieben, wann wird unser Fasten von Gott erhört? Können wir genauso sagen, wenn wir nach seinem Willen fasten. Sprich, nicht wiederum aus Tradition, ja, aus gewissen Gewohnheiten. Das ist nicht der Sinn und der Zweck, sondern wir müssen einen tieferen Sinn haben, warum wir überhaupt auch fasten. Und meine Lieben, wenn wir allgemein in die Gesellschaft reingehen, den Zeitgeist betrachten, der uns umgibt, haben wir nicht viele Nöte, die uns umgeben. Wir haben gesehen, dass Menschen aus den Beispielen der Schrift gefastet haben, wenn gewisse Nöte da waren. Gott hat es ihnen aufs Herz gelegt, groß gemacht. Sie haben wirklich die Nöte mit den Augen Gottes gesehen und das hat die Menschen ins Gebet getrieben und sie haben es empfunden, die Not ist so groß, wir möchten es auch Gott zeigen. Es liegt uns sehr auf dem Herzen und das haben sie durch das Fasten zum Ausdruck gebracht. Wenn man wirklich eine Gebetslast auf dem Herzen hat. Und meine Lieben, jetzt komme ich aber zu dem wirklich ganz kleinen Geheimnis unseres Themas, ein Fasten für Gott. Die Israeliten, sie haben damals gefastet, weil sie auch in einer Not waren. Ja? Aber sie haben ihre Not nur gesehen und haben Gott vielleicht mehr Vorwürfe gemacht. Wie konntest du uns, dein Volk, vertreiben, in andere Länder zerstreuen und wir sind so gedemütigt. Und Menschen haben gefastet, gebetet und haben sozusagen vielleicht auch mit der Faust irgendwo draufgeschlagen, so nach dem Motto, warum erhörst du nicht? Fordernd zu Gott in dieser Art und Weise gekommen. Wir fasten regelmäßig, wir fasten alle 70 Jahre und warum erhörst du uns nicht? Aber meine Lieben, genau das tut ja der Prophet Zacharias dem Volk jetzt hier vorbringen. Und er sagt ja, ihr habt zwar gefastet, aber ihr habt ja nicht für mich gefastet. Und meine Lieben, hier liegt genau das Geheimnis. Es geht nicht um Tradition, es geht nicht darum, dass wir durch das Fasten von Gott etwas erzwingen können, sondern es geht wirklich darum, dass wir die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Dass uns die Nöte, persönliche Nöte, Nöte in der Gemeinde, Nöte in der Gesellschaft einfach groß werden. Ich habe mal ein Beispiel gelesen oder gehört, dass in den 60er, 70er Jahren und auch schon davor, 50er Jahre, die Gläubigen in Russland um des Glaubens willen auch ins Gefängnis doch geworfen wurden. Und da berichtet ein Bruder, dass er es für sich persönlich so empfunden hat. Und ich meine, man hat ja den Leuten zum Teil ja, 25 Jahre ja gegeben. Ja? 25 Jahre Gefängnis, aus menschlicher Sicht völlig unmöglich, sozusagen diese schweren Haftbedingungen zu überstehen, lebend daraus rauszukommen. Und das hat die Menschen natürlich ins Gebet getrieben. Und jetzt in diesem besagten Fall hat der Bruder empfunden, am Montag für seine Familie, für seine Kinder zu fasten. Warum? Ihm lag es natürlich schwer auf dem Herzen. Er selber als Vater konnte die Kinder jetzt nicht begleiten durch das Leben. Er konnte ihnen keine Stütze geben. Er konnte seiner Frau keine Stütze geben. Vor allem in dem Regime damals, das wirklich stark gegen den Glauben gerichtet war. Und wo aus verantwortlicher Seite wirklich ganz klipp und klar die Aussage war, so, wenn du dich auch nicht absagst von dem Glauben, aber wir werden eure Kinder dazu bringen, dass sie den Glauben verleugnen werden. Man war sich überhaupt nicht sicher, werde ich diese Haftbedingungen überstehen? Werde ich überhaupt noch meine Kinder, meine Frau sehen? Diese Not hat diesen Menschen wirklich ins Gebet getrieben und er hat es empfunden, persönlich zusätzlich noch zu fasten. Nun möchte ich uns aber zu bedenken geben, wie war das Essen im Gefängnis? War das so üppig gewesen, dass man so, sich jetzt bildlich gesprochen, so einige Tage mästen konnte, ne? So gut noch gegessen, dann kann man irgendwie einen Tag noch überstehen. Ich glaube, jeder, der ein bisschen in Einblick in die Geschichte hat, sich allgemein noch auskennt, ja, der weiß, wie ärmlich, wie kärglich das überhaupt war. Menschen, die, ich sag mal, regelmäßig gegessen haben, haben diese Belastung des Arbeitens, wirklich der Mangelernährung zum Teil nicht ausgehalten. Aber hier entschließt sich jemand, auf Speise, auf Trank zu verzichten und zu beten und zu fasten für seine Kinder. Und dann hat er den Mittwoch noch als Fasttag gelegt. Und zwar hat er empfunden auch und gefastet für die verfolgte Gemeinde. Für die Bruderschaft, die jetzt auch zum Teil in den Gefängnissen ist, möglicherweise vielleicht verhaftet wird, alten Verhören ausgesetzt ist. Und er hat es empfunden, in dieser Zeit wirklich für diese Menschen zu beten, dass Gott ihnen Kraft schenken möchte. Ich weiß nicht, meine Lieben, wie es uns geht, aber wir leben in einer guten Zeit, in Zeiten des Wohlstandes, ja, wo man sagen würde, ja, jetzt zum Beispiel einen Tag in der Woche fasten, das würden wir, glaube ich, vom Körper her doch gut vertragen. Ja. Die Frage ist nur, fasten wir persönlich für unsere Kinder? Für unsere Enkelkinder? Oder ist es für uns irgendwie so ein Selbstläufer, dass wir sagen, naja, es wird schon irgendwie werden? Meine Lieben, natürlich, wir müssen auch die andere Seite sehen. Es ist nicht so, dass wir dann Gott irgendwie das Ganze vorbringen können und sagen, ich bete und faste und dann musst du erretten. Gott hat dem Menschen einen freien Willen geschenkt. Aber meine Lieben, mir geht es mehr so, diese Seite zu zeigen, die Not, die wirklich Menschen auf dem Herzen tragen, weil sie genau wissen, und das ist wirklich nicht lächerlich, ja, sondern ein Mensch, der sich vor Gott nicht beugt, er wird in alle Ewigkeit verloren sein. In alle Ewigkeit. Und darum, meine Lieben, empfinden wir ja diese Last und bringen auch Menschen, die ferne von Gott sind, im Gebet und ich wünsche es so sehr, dass Gott uns auch diesen Gedanken wichtig machen möchte. Nicht als eine Tradition, dass wir es dann irgendwie halten, sondern das muss Gott einem persönlich aufs Herz legen, ja? Es groß machen, ob man es dann tut oder auch nicht. Meine Lieben, wie schaut es eigentlich mit der Einheit aus? Ja? Wie schaut es mit der Erweckung aus? Wir haben morgen ein Gebet, ein Fasttag, wo jeder nach Möglichkeit sich auch daran beteiligen möchte. Haben wir nicht auch auf diesem Gebiet auch der Einheit große Nöte? Wir müssen es, Geschwister, bekennen, wir haben Nöte. Große Nöte. Und die Frage ist, geht es uns überhaupt etwas an oder geht es uns nichts an? Ich möchte uns aus Jeremia 18, Verse 7 und 8 lesen. In einem Augenblick spreche ich über ein Volk und Königreich, dass ich es ausrotten, zerstören und verderben will. Wenn es sich aber von seiner Bosheit abwendet, gegen die ich gesprochen habe, dann soll mich auch das Unglück reuen, das ich ihm antun wollte. Meine Lieben, und das ist ja genau der Weg, den Gott mit uns Menschen auch geht. Er zeigt uns einerseits unsere Verderbtheit, unsere Sünde, unsere Übertretungen, aber er ruft die Menschen auch zur Umkehr. Und meine Lieben, so sicher wie alle Verheißungen des Wortes Gottes sich bis hierher erfüllt haben, so werden sich auch die Worte des Herrn Jesus auch in Zukunft erfüllen. Persönlich auch, was uns anbetrifft. Wenn wir eben in Sünden vor Gott erfunden werden, meine Lieben, dann werden wir in alle Ewigkeit verloren gehen. Aber da, wo Menschen sich beugen, da wo Menschen Buße tun, ja, wo sie umkehren, wo sie vor Gott zerbrechen, da ist Gott gerne bereit, den Menschen zu vergeben. Ich möchte uns aus Jesaja 58 einige Verse auch lesen. Rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkünde meinem Volk ihre Übertretungen und dem Haus Jakob ihre Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen meine Wege wissen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit schon getan und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht und wollen mit ihrem Gott rechten. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum tun wir unserem Leib weh und du willst es nicht wissen? Seht, wenn ihr fastet, geht ihr doch eurem Geschäft nach und treibt alle eure Arbeiter an. Seht, ihr fastet, aber ihr hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust, wie ihr es jetzt macht. Fastet ihr nicht so, dass eure Stimme in der Höhe gehört würde? Sollte das ein Fasten sein, das mir gefällt, wenn ein Mensch sein Leib bei Tag plagt oder seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf oder auf einem Sack und in der Asche liegt? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, der dem Herrn angenehm wäre? Das ist aber ein Fasten, das mir gefällt. Löse, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass los, die du unterjochst. Gib frei, die du bedrängst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und nimm in dein Haus auf die, die im Elend sind. Wenn du einen nackt siehst, dann bekleide ihn und entziehe dich nicht deinem Nächsten. Meine Lieben, was möchte Gott uns durch diese Verse sagen? Gott möchte uns sagen, schau in dein eigenes Herz, schau in dein eigenes Leben hinein. Und wenn du durch das Wort, durch den Geist Gottes überführt wirst von Übertretung, von Sünde, dann ist das der Weg, dass du die Sünde lässt, von der Übertretung lässt und dass du wirklich dein Leben nach dem Wort Gottes auch ausrichtest. Nicht das bloße Fasten ist vor Gott ausschlaggebend, sondern dass wir umkehren und wirklich in unserem persönlichen Leben die Sachen bereinigen, uns von der Sünde auch distanzieren. Und da heißt es in dem 9. Vers, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er antworten, sieh, hier bin ich. Wenn du niemanden bei dir unterjochst, noch mit Fingern zeigst, noch übel redest und den Hungrigen dein Herz finden lassen und die elende Seele sättigen wirst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Ein wunderbarer Vers, diese Verheißungen. Wenn wir umkehren, wenn wir in unserem Leben sozusagen aufräumen, dann verheißt Gott, dass er unsere Gebete erhören wird. Nun, meine Lieben, Gott möchte uns persönlich prüfen, in unser Herz auch hineinleuchten. Aber meine Lieben, wie schaut es allgemein in unserem Land, in unserer Gesellschaft auch aus? Haben wir uns nicht von Gott entfernt? Ist es nicht allgemein so, dass wir von Gott überhaupt nichts wissen auch wollen? Und meine Lieben, wir als Gläubige beklagen doch diesen Zustand und bringen es so zum Ausdruck, wie kann es überhaupt sein, ja, dass Menschen so blind sind, dass sie von Gott nichts wissen wollen? Es tut wirklich einem so weh. Wir haben gestern bei dem Jugendtreffen haben einige Jugendliche berichtet, die Straßenmission auch machen, wie ja, das Wort gepredigt wird, wie Menschen angesprochen werden, aber die meisten Menschen wollen davon nichts wissen. Sie gehen einfach vorbei, sagen einfach, ja, lasst uns in Ruhe. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Meine Lieben, das ist der aktuelle Stand unseres Volkes. Und meine Lieben, wenn wir auch hier sozusagen in das Haus Gottes kommen, dann heißt es ja noch nicht, dass wir jetzt etwas Besseres in dem Sinne sind. Sondern die Frage ist, warum steht es um unser Volk, um unser Land so, wie es jetzt steht? Und ich möchte uns aus Daniel 9 einige Verse lesen. Hier ist der Zusammenhang, wo eben, und das ist so interessant, meine Lieben, Daniel war doch auch einer dieser, der in der Verbannung auch war. Aber es ist so interessant, wie er die Schriften auch liest und er erkennt, die Propheten haben gesagt, die Verbannung, sie wird 70 Jahre dauern. Und er merkt, die Zeit, sie naht sich, dass die 70 Jahre zu Ende auch gehen. Und er sagt dann so, Daniel 9 von dem 4. Vers, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte, ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen hältst, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten nicht, die in deinem Namen unseren Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Land predigten. Meine Lieben, als Bibelleser wissen wir, dass Daniel persönlich doch in dieser lebendigen Beziehung zu Gott stand. Also wer, aber Daniel, das war doch dieser Mensch, der wirklich gerecht vor Gott war, oder? Und er nimmt jetzt sozusagen die Sünde seines Volkes in gewisser Weise auf sich. Er trägt einfach Leid um den ganzen Zustand. Und er sagt, wir sind gottlos gewesen, abtrünnig gewesen und wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und meine Lieben, und dann kommt dieser interessante Satz, wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten nicht, die in deinem Namen gepredigt haben, den Königen, dem Volk und so weiter. Wir haben alles gewusst, aber wir haben es trotzdem nicht gemacht. Und meine Lieben, genau das Wort hat mich persönlich getroffen. Meine Lieben, wenn wir über den Stand der Gesellschaft, sage ich mal, wirklich empfinden, dass da eine große Not ist. Menschen haben sich von Gott abgewandt, wollen von Gott nichts wissen. Aber die Frage ist, haben wir ihnen gepredigt, die letzten Jahrzehnte? Haben wir ihnen wirklich gepredigt, dass es einen Gott gibt? Oder haben wir vielleicht nicht gepredigt und beklagen jetzt den Zustand der Gesellschaft? Und meine Lieben, wenn wir ehrlich sind mit uns selber, dann wird eher das Zweite zutreffen. Natürlich wird der eine, der andere vielleicht auch gewisse, wie soll ich sagen, Gründe haben. Ja, wir dachten, es hieß doch damals, eile und rette deine Seele. So nach dem Motto, dass du hauptsächlich wirst. Die anderen lassen wir mal, ja. Aber meine Lieben, war das biblisch gewesen? Die Frage ist, wissen wir, wir können zu einer Tagesordnung übergehen und sagen, okay, wir machen es ja jetzt. Ja, Gott sei Dank, Gott hat uns geholfen. Ja, Gott hat hier wirklich Gnade gegeben. Aber die Frage ist, was ist tatsächlich mit unserer Vergangenheit? Können wir das einfach so sagen, so, was war, das war und wir gehen jetzt einfach weiter? Oder sollte uns nicht genau das ins Gebet treiben, dass wir erkennen, haben wir nicht hier Verfehlungen begangen? Meine Lieben, genau das ist der eigentliche Sinn von dem Fasten. Dass wir wirklich erkennen, wo sind die einzelnen Nöte? Dass wir die Nöte wirklich bewusst wahrnehmen. Ja? Dass wir die Nöte sozusagen auf unsere Schultern legen. Und dann ist es uns, denke ich, völlig bewusst. Ich als Einzelner, ihr als Einzelner, wir können ja nicht die ganze Welt retten, in diesem Sinne, ja? Aber die Frage ist, was können wir heute tun? Und ich denke, das eine ist, wie die Propheten auch sagen, zuerst muss man sich beugen, das Ganze einsehen, bekennen. Und dann bin ich, meine Lieben, überzeugt, wie es in Jesaja 58, Vers 9 heißt, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Lass uns bitte über diese Zusammenhänge einfach nachdenken. Sie mitnehmen, welche Not Gott uns wirklich aufs Herz legt, wie wir mit solchen Nöten umgehen sollen. Gott segne uns. Amen.